You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Es ist 1996, meine Freundin ist in der Südsee und bräunt sich. So fängt einer der großen Hits des Jahres 96 an, der sogar das eigene Jahr gleich mit benennt. Jein von Fettes Brot. Und das ist auch unser Jahr in unserer neuen Ausgabe Pop und Pubertät. Klaus Bieler und Marc Hofmann, herzlich willkommen. Klaus.
Ja.
Was ist 1996 bei dir los? Wo ringt die Bell, wenn du dieses Jahr hörst?
Wenn ich den Urlaubsmix 96 höre auf Kassette, ich habe nämlich sogar noch Abspielgeräte, wie man heutzutage sagt, auf Altdeutsch Abspielgeräte.
Ja.
Super. Ich war zum ersten Mal mit meiner jetzigen Frau in einem Pauschalurlaub und zwar auf Santorin, manche sagen auch Santorini, mit dem, was man halt alles dort macht, Roller mieten. Und Angst, von der Straße abzukommen, weil die so absurd schmal ist. Und dann kommen diese verrückten Busse einem entgegen. Und ich weiß noch, dass am Pool, im Hotel, ich war im Hotel, die Rotraut Schindler, sagen wir, lief die ganze Zeit, jeden Abend, Feels Like Heaven von einem One-Hit-Wonder namens Fiction Factory. Mein Bruder hatte die LP, aber so ausgeknipst, so praktisch. Statt Müll. Ich lese gerade übrigens die Biografie von Rocco Schamoni. Super, Pudelskern. Also ich nenne es jetzt mal Autobiografie. Da geht es darum Erfolg und Schrott mit Plattenfirmen und so. Und dessen erfolglose zweite, glaube ich, LP wurde, als er sie gerade zurückfordern wollte, als er merkt, es läuft nichts, die wurde zerschreddert. Finde ich Wahnsinn. Alles Vinyl wurde zerschreddert. Jedenfalls 1996 war ich auf Santorin mit dem Flugzeug. Das ist ja heutzutage.
Ja. Flugscham.
Flugscham, ja. Ja. Ja, ja. Flugsamen kenne ich, aber Flugscham finde ich auch gut. Jedenfalls noch ohne Kinderurlaub und so. Es war ziemlich cool. Und mein Bruder, der war Jahre vorher dort, ich glaube ein oder zwei Jahre vorher, braun gebrannt und mit Latissimus-Muskelshow auf jedem Foto. Unfassbar. Und auf einem Bild steht er in der Tür eines dortigen Reisebüros, aber er musste sich links und rechts stützen, weil er betrunken war und das Bild habe ich dann nachgestellt, obwohl ich nicht betrunken war. Auf jeden Fall gab es da Musik auf diesem Sampler, den ich selber zusammengestellt habe, die auch wirklich 1996 erschienen ist.
Ja,
das hat uns, natürlich uns alten Menschen wird immer nachgesagt, ihr hört ja nur alte Musik, das stimmt bedingt. Weil man dann sagt, aber ich greife dann doch lieber auf die Stones zu. Also ich nicht natürlich. Aber
Also bei uns zwei muss man sagen, wir waren eigentlich immer einigermaßen am Ball, oder? Durch all die Jahre.
Naja, Bertram hat immer Mixes gemacht zum Geburtstag meiner Frau. Und dann ich war, scheiße, warum kennt er so viel? Aber ich habe halt Spotify lange abgelehnt.
Ja.
Und jetzt ist er doch recht einfach, wobei ich immer noch Spotify, was Künstler und Bezahlung und so betrifft, immer noch etwas.
Ja, es ist eine ambivalente Angelegenheit. Man kann sich natürlich als jemand wie wir dem schwer entziehen. Also für mich ist es ja so ein bisschen mein feuchter Traum eigentlich, dieses Spotify. Ich hatte ja immer so einen wiederkehrenden Traum, dass ich in einem Plattenladen bin und alles mitnehmen kann.
Ich auch.
Ja. Also und das ist noch. Ja Spotify einfach jetzt.
Ja, aber man geht dann, also wenn man so ist wie wir, geht man ja dann noch ins Geschäft und kauft.
Ja, wir dann kaufen ja dann schon auch noch. Aber deshalb, also was ich wirklich bescheuert finde ist, oder was ich wirklich ablehne, aber ich kann nichts dagegen machen, ist natürlich die Art und Weise, wie die Künstler beteiligt werden an dem Ganzen. Das ist aber ein Deal halt zwischen Spotify und den Plattenfirmen, die Künstler halt wieder mal benachteiligen einfach.
Und das wäre total, also
könnte man auch anders regeln und dann wäre Spotify gut und so sind sie halt böse, aber halt trotzdem unerlässlich mittlerweile.
Ja, das ist eben das.
Ja.
Und so sage ich jetzt auch, Guilty Pleasure, ich war 96 auf Santorin.
Okay.
Mit dem Flugzeug, Feels Like Heaven hörend. und natürlich andere Dinge, die jetzt beim Demery teilweise, glaube ich, auftauchen und dann beim Rest.
Da werden wir gleich mal schauen. Wir müssen aber erst noch ein paar andere Dinge abhandeln. Bei mir 96 natürlich Teil 2 USA-Trip. Lake Tahoe, South Lake Tahoe, Weihnachten und Silvester. Und dann viel Kalifornien, vor allem San Diego, 4 Wochen am Strand in einem Hostel, eigentlich direkt am Strand. Das war eine sehr magische Zeit mit turbulenten Ereignissen und dann 4 Wochen in Mexiko, um dann in die Ostküste wieder hochzufahren auf unterschiedliche Art und Weise und in Seattle zu landen dann, der Stadt, die ja dann nicht mehr die Hochburg des Grunge war, weil Grunge in der Form gab es ja nicht mehr. Wobei 2, 3 große Grunge-Bands 96 auch Alben veröffentlichen.
Das darf ich raten?
Sehen werden.
Ja. Soundgarden?
Mhm.
Screaming Trees?
Oh ja, die hätte ich gar nicht zu den großen Grunge-Bands gezählt, okay. Aber Screaming Trees, ja.
Pearl Jam?
Jo. Und die Stone Temple Pilots haben auch noch 21.
Ja. Meine Schwiegervater würde sagen, ganz richtig.
Als alter Grunge-Experte.
Ja, ganz richtig.
Und dann bin ich heimgekommen, eigentlich gleich ein paar Wochen danach, direkt Trip nach London, wo mein Kumpel Bernd ein Auslandssemester vollführt hat. Und da auch wieder Konfrontation natürlich mit dem Britpop der Zeit und auch eine Riesenentdeckung, eine Band, die mir immer noch gefällt und die 96 auch ein Album veröffentlicht hat, Catatonia.
Sind die aus Wales, glaube ich?
Aus Wales sind sie. Wie manch andere auch. Also ein paar Bands kommen aus Wales, wie wir sehen werden.
Und Tom Jones auch.
Ja, Tom Jones.
Der walisische, wie heißt der? Tiger?
Der Tiger, ja.
Meine Herren, was wir alles wissen.
Ja, und dann bin ich eingestiegen, 96, auch gleich noch bei einer Band namens Blue Haze in Freiburg. Eine Indie-Rock-Institution, ist vielleicht weit gegriffen, aber eine bekannte Freiburger Band. Und die mich kontaktiert haben und da bin ich als Gitarrist eingestiegen. Tigen und wir haben 96, 97 dann ein Album aufgenommen, bevor wir dann ja eigentlich so den Stilgang geändert haben und in so einem Tex-Mex-Amerikaner-Rock gelandet sind. Aber da war es eher noch Indie-Rock-mäßiger.
Ja, ich habe die gekannt vom Hecklinger Open Air, weil da waren die Dauergäste.
Ja, ja, da waren die auf den Regio Open Airs, Endingen, Hecklingen und wie sie alle heißen, war Blue Haze immer gern vertreten.
Ich war, glaube ich, im Index in Hecklingen, weil in der Hochphase von Im Affekt hatten sie die Stirn, uns abzulehnen. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen blöd gemacht am Telefon. Das war, glaube ich, meine einzige Rock'n'Roll-Aktion. Ich habe die dann beschimpft und so. Inzwischen habe ich dort natürlich schon wieder mal gespielt. Wahrscheinlich sind die weggestorben.
Ja, ja, damals. Vermutlich.
Ja, ja, glaube ich.
Gut, dann müssen wir mal noch über die Events des Jahres sprechen. Ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig ausführlich recherchiert, aber es sind 3, 4 Dinge, über die wir doch sprechen müssen. Das erste natürlich
Europameisterschaft
in England. Wieder ein Kopfball-Event, wie schon 1980 Horst Rubisch, diesmal aber das Golden Goal, das einzige, das es jemals gab bei einem großen internationalen Turnier. Golden Goal, also das Tor fällt und dann ist das Spiel vorbei. Das war so sehr verwirrend damals, ja, so, wo man gedacht hat,
Scheiß.
So, wow, toll Tor und dann gleich so, wow, ja, EM-Titel.
Es war ein Rohrkrepierer.
Ja, es war irgendwie was.
Es war aber kein Kopfballtor.
War es nicht?
Nein, es war Oliver Bierhoff mit einem äußerst seltsamen Schuss.
Ah,
ich glaube, er stand im Rücken zum Tor.
Ja, es war komisch.
Ganz
der Torwart
seltsam.
Hätte ihn auch erhalten müssen eigentlich.
Die Flugbahn, total absurd. Ich glaube, das war irgendwie ferngesteuert. KI oder so.
Das andere große Bild natürlich, oder die 2 Bilder der EM 96, Paul Gascoigne und sein Jahrhunderttor und dann der Dentist-Chair-Jubel, der, wie ich vor kurzem gelesen habe, ja zurückgeht auf ein Ereignis kurz vor der EM.
Das muss ich mir erklären, ich weiß nicht.
Vorbereitungslager oder Trainingslager in Asien irgendwo und sie haben ein Vorbereitungsspiel verloren gegen irgendeine Lokalmannschaft, die englische Nationalmannschaft, haben danach gefeiert in einer Bar und englische Tabloid Journalisten haben Bilder geschossen in dieser Bar, wie die Mannschaft eben um Paul Gascoigne rumsteht, der auf einem Stuhl sitzt und sie und mit weit geöffnetem Mund und sie im Wodka einflößen. Und es geht eben als Dentist's Chair, dieses Trinkritual geht als Dentist's Chair in die Annalen ein. Und die britischen Journalisten haben natürlich jetzt einen Field Day, wie man so sagt, und zerpflücken also diese Nationalmannschaft als die kompletten Loser, als Alkoholiker, als völlige Penner, die nie irgendwas reißen. Und nach diesem Tor, wo die Mannschaft ja diesen Dentist Chair Jubel dann nachstellt für die Journalisten, kippt die Stimmung ja total. Der Sieg natürlich auch noch gegen den Erzrivalen Schottland Und jetzt trägt eine Welle der Euphorie diese Mannschaft bis ins Halbfinale, wo sie sich aber an der deutschen Nationalmannschaft die Zähne ausbeißen.
Natürlich.
Ist das der Southgate-Elfmeter? Es gibt ja zwei Elfmeterschützen in England. 90 Halbfinale und 96. Ich glaube, 96 war es der.
Ja, und Beckham war auch mal. Das ist
war der Nationaltrainer.
Southgate. Ah, nee, Beckham hat ja dieses Foul gemacht.
Ja, das war die rote Karte gegen Argentinien. Das
genau.
War aber 90.
In der, ja, danke schön. In der Beckham-Biografie wird das jetzt.
Nee, das war nicht 90.
Nee, es war nicht 90. Da war Beckham ja noch in den Windeln.
98 muss es gewesen sein.
Das könnte man jetzt mal als Preis ausschreiben. Auf jeden Fall in der Netflix-Doku Beckham wird das traumatische Erlebnis mit diesem Foul und so und wie es dann wirklich lang ging, bis er wieder wie Phönix aus der Asche. Ja. Ja, aber da sieht man mal, wie die Presse wirklich zerstört.
Ja. Britische Presse ist ja gnadenlos traditionell.
Ja, furchtbar.
Kommen wir gleich noch dazu bei einem
anderen Ten Heroes Thema. And One Idiot oder sowas.
Ja, genau. Oh ja.
Solche Deppen. Ja. Du hast gerade Annalen gesagt, da fällt mir was ein. Also von wegen Dentist und so. Weißt du, was You've Been Dipped heißt? Mhm. Also, das kann man eigentlich nur in England erfinden. Jemand geht aufs Klo, vor ihm steht das Pint und dann packt jemand sein Gemächt aus und taucht es mal leicht in das Bier und dann kommt er zurück, nimmt einen Schluck und dann lachen sich alle tot und sagen, You've Been Dipped. Schön, diese englische Kultur.
Ja, ja, die Engländer, die Gentlemen, Fair Play und all das, ja.
Ich habe gerade ganz viele englische Freunde getroffen im Urlaub in Italien. Ich hoffe, die hören den Podcast nicht.
Jetzt gehen wir in die USA. Da gibt es ein Event, das eigentlich 1995 stattfindet. Wir haben es aber vergessen zu erwähnen. Und es hat auch seine Auswirkungen noch 96, nämlich der O.J. Simpson-Prozess.
Oh.
Ich würde über den ganz gerne noch reden, weil es gibt eine Serie, die gab es auf Netflix. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Es ist eine Anthologieserie, die nach zwei Staffeln leider nicht mehr weiterging. American Crime Stories. Erste Staffel der O.J. Simpson Prozess, zweite Staffel der Mord an Versace. Beide Staffeln unfassbar toll und intensiv und wirklich sehr erhellend. Und leider ging es nie weiter. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Jedenfalls O.J. Simpson, ganz kurz, weil das auch noch was berührt, was auch in der Musik und im Hip-Hop vor allem natürlich eine große Rolle spielt und überhaupt die 90er oder frühen 90er in den USA sehr, sehr stark definiert hat. Wir haben ja 1993, glaube ich, die Rodney King Beatings und den Prozess gegen diese Polizisten, die also den Afroamerikaner Rodney King auf offener Straße gemeinsam verprügelt haben, aufs Übelste. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Rassismus der USA wird eben eine solche Tat gefilmt von einem Bystander. Es gibt also diese berühmten Filmaufnahmen natürlich. Wir sehen ja auch die Bilder noch von Rodney King dann aus dem Krankenhaus und so, wie er zugerichtet war. Und die werden also freigesprochen und diese Polizisten. Und es kommt danach ja zu den LA Riots. Ja, die Bilder, wenn man die sich heute nochmal anschaut, das ist also bürgerkriegartige Zustände in Los Angeles da.
Lübeck.
In manchen Stadtvierteln. Mhm. Und jetzt haben wir also O.J. Simpson, der ja eine Art Franz Beckenbauer eigentlich des American Football ist in den späten 70er Jahren, ein Sonny Boy, ein Werbeträger, ein unfassbar sympathischer, gut aussehender und beliebter und talentierter Footballspieler, der dann in den 80ern ja noch Filmkarriere macht, in der Nackten Kanone, zwar eine sehr undankbare Rolle als Nordberg, der auf alle möglichen Arten malträtiert wird in diesem Film, aber eben da auch nochmal so eine Karriere macht und jetzt ist er plötzlich der Hauptverdächtiger im Mordfall seiner Frau. Also der Fall ist eigentlich völlig klar, die Beweise sind klar, Fingerabdrücke, DNA, überall am Tatort. Er ist der Hauptverdächtige, der Fall ist eigentlich nur eine Formsache. Aber O.J. Simpson engagiert einen Anwalt, einen schwarzen Anwalt, der darauf spezialisiert ist, Opfer von Polizeigewalt zu verteidigen. Und der interpretiert diesen Mordfall jetzt als rassistisch motiviert und gräbt so lange bei diesen ermittelnden Polizisten rum, bis er Dinge findet, die das eben unterstützen und dreht jetzt eben diesen Fall dahin, dass auch hier O.J. Simpson wieder ein afroamerikanisches Opfer von Justiz Vorurteilen und Rassismus ist. Obwohl der Fall eigentlich klar ist. Die Staatsanwaltschaft nimmt das Ding überhaupt nicht ernst. Der Fall ist eigentlich nur Formsache, weil die Beweislage so derartig klar ist. Und da gibt es eine tolle Szene. Cuba Gooding Jr. spielt O.J. Simpson unfassbar toll, ja, mit so einer seltsamen Arroganz auch. Und es gibt eine Szene, wo die Jury eine Begehung im Haus von O.J. Simpson macht und die Anwälte sind total entsetzt im Vorfeld, weil sie merken, dieses Haus sieht überhaupt nicht aus, als würde da ein Schwarzer wohnen. Lauter Bilder von O.J. Simpson mit weißen Promis. O.J. Simpsons ja, ganze Strategie war eigentlich so zu tun, als sei er gar nicht schwarz. Und sie müssen dieses Haus also quasi, bevor die Jury kommt, erst afrikanisieren und stellen dann so afrikanische Kunstwerke auf und machen neue Fotos von ihm mit schwarzen Freunden und so weiter und hängen die auf. Und dann gibt's natürlich die berühmte Szene, die ja um die Welt ging, neben der Verfolgung, ja, wie er in seinem Bronco über die Straßen von Los Angeles fährt und das live verfolgte, diese Verfolgungsjagd, die ja live übertragen wurde, 95 im Fernsehen. Dann ja, die berühmte Handschuhszene, wo aus irgendeinem Grund die Staatsanwaltschaft plötzlich vorschlägt, er solle doch diesen Handschuh anziehen, der gefunden wurde am Tatort, sein Lederhandschuh, und er passt ihm halt nicht vor Gericht. Und es ist bis heute nicht ganz klar, wie das zuging. Also es gibt Theorien, dass er Dinge zu sich genommen hat, die ihn aufgeschwemmt haben, dass seine Hand größer war als in der Mordnacht. Auf jeden Fall passt dieser Handschuh nicht. Und das ist dann der Punkt, warum er dann letztlich freigesprochen wurde. Weil das Hauptbeweisstück, ja, wo sie sagt, so, jetzt machen wir den Sack zu, jetzt soll er diesen Handschuh anprobieren und dann ist alles klar. Und dann passt er dem nicht. Und diese Bilder gingen damals in den USA. Ständig hat man das gesehen, wie er vor Gericht diesen Handschuh anzieht und probiert und ratlos guckt und überrascht in die Kamera guckt. Oh, er passt nicht.
Er war selber überrascht.
Ja.
Ich war es doch nicht.
Er war selber überrascht. Naja, das ist der O.J. Simpson-Prozess. Und all das taucht natürlich dann auch immer wieder im amerikanischen Hip-Hop auf zu dieser Zeit dann. Weil es natürlich ja vorwegnimmt, was dann eben später ja zum ersten Mal dann passiert ist und was wir ja erlebt haben die letzten Jahre dann mit Black Lives Matter und dann der George Floyd-Geschichte, wo dann zum allerersten Mal endlich ein Polizist wirklich verurteilt wurde für den Mord an einem Afroamerikaner, was ja aber seit Jahrhunderten gang und gäbe ist und nie ein Problem war. Also es gab nie für einen amerikanischen Polizisten, der einen Schwarzen erschießt, irgendeine Art von Bestrafung. Das war wirklich zum ersten Mal. Und die 90er haben das schon angedeutet, dass es so nicht mehr lang weitergeht. Aber es hat dann noch recht lang gedauert eigentlich, bis 2000, wann war es? 15, 16, 17, sowas rum.
Ja, und Trump fordert jetzt die völlige Immunität für Polizisten.
Ja, ja.
Aber ja. Jetzt sieht es ja so aus, als würde der Kelch an denen vorübergehen oder an der Welt.
Ja, muss man mal gucken. Also ich habe vor kurzem eine Analyse gelesen, dass natürlich die Republikaner sich halt natürlich mit Händen und Füßen wehren dagegen, dass Weiße ja bis zum Jahr 2050 die Minderheit sein werden. Und diese Art von Politik sind halt die letzten Zuckungen eigentlich jetzt der weißen Vorherrschaft eigentlich, die natürlich jetzt alles tun, um dieses Land aufzustellen, für die Zeit, wenn Weiße dann die Minderheit sind im Vergleich zu allen anderen Minderheiten.
Ja, sie machen es aber ziemlich schlecht, weil
wenn man den Masterplan sich anschaut, wie sie die Bürokratie umstrukturieren und so weiter, Supreme Court haben sie ja schon, dann ja, ist es nicht so unerfolgreich.
Ja, aber ich glaube, jetzt bricht alles.
Ja,
also muss man sieht gerade so aus, als Brüche alles zusammen.
Wir werden es erleben und kommentieren hier auch
immer
mal wieder.
Meine Prognose ist, dass Herr Trump seinen Running Mate J.D. Vance rausschmeißt, weil der ja nur eigentlich Scheiße baut.
Ja, das ist ein ganz seltsamer Typ. Den fand ich ja gut. Ich habe ja Hillbilly Elegy gelesen. Das ist ja eine sehr schlaue Analyse. Und der Film auf Netflix auch mit Glenn Close als seiner Mutter. Auch sehr, sehr interessant. Und da ist es ja ein absoluter Sympathieträger, der einen ja diese White Trash Welt erklärt, wie niemand vorher sonst. Und aber so wirkt, als sei er halt eben da dieser Welt entflohen. Er erklärt auch diese ganze Haltung und wie auch Obama an allem schuld war. Ja, das ich kriege keinen Job, ich liege den ganzen Tag im Bett und bin drogenabhängig, Obama ist schuld und so weiter. Diese ganze Haltung entlarvt er eigentlich ziemlich und dann muss ja irgendwas mit ihm passiert sein. Vom Paulus zum Saulus.
Richtig, andersrum. Und,
ja,
wie so viele. Aber
und ich finde ja, die Bekehrten sind ja immer die Schlimmsten.
Ja. Und bei ihm ist wirklich so, und wenn man das nebeneinander schneidet, wie er sagt, Donald Trump ist der neue Hitler. Und also es war wirklich sowas von vernichtend noch vor wenigen Jahren. Und jetzt will er von allem nichts mehr. Also das ist unfassbar. Also der zerstört praktisch sein ich sag mal, Werk.
Ja, jetzt und sehr Trump konsequent. Distanziert sich ja schon von ihm.
Ja, aber der redet ja auch nur noch, also er redet zwar immer Müll, aber seine Argumente gegen Kamala Harris sind, sie ist crazy, she is dumb und jetzt plötzlich ist sie schwarz. Also eigentlich merkt jetzt noch der letzte Vollidiot, dass man den nicht wählen kann.
Ja, bin mal gespannt, aber es sieht ganz gut aus. War auf jeden Fall ein guter Move von den Demokraten,
ja,
sehr diese gut. Entscheidung zu treffen.
Und der Vize, dieser Mr. Walls, ein cooler Typ.
Guter Mann.
Guter Mann und macht da gute Witze.
Ja. Ja, dann kurz nochmal USA, afroamerikanische Kultur. Tupac wird erschossen, 1996. Und ich habe vor kurzem einen Film gesehen mit Johnny Depp, City of Lies. Der Mörder von Tupac und auch von Notorious B.I.G. ist ja bis heute nicht gefunden. Diese ganze Welt um diesen Suge Knight und Death Row Records und auch Snoop Doggy Dogg, der ja auch einen Mordprozess hatte 1993. Murder was the case that they gave me, hieß ja der Song dazu. Der wurde freigesprochen, aber dieses ganze Milieu basiert natürlich auf Gewalt. Und da ist die Trennlinie zwischen Kunst und realer Gewalt auch eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Das spielt alles ineinander über. Die sind selber Gangmitglieder. Suge Knight auch und Snoop Doggy Dogg sind wirklich in den Gangs und jetzt wird Tupac eben erschossen, man weiß bis heute nicht, man sagt, es ist Gang-Rivalität. Dieser Film City of Lies stellt die Theorie auf, dass es korrupte Polizisten waren, also dass auch diese Verbindung zwischen dem LAPD und Death Row Records enger war, als man manchmal wahrhaben möchte, und dass da einige auf beiden Hochzeiten getanzt haben, afroamerikanische Polizisten auch, und dass beide eigentlich von Polizisten erschossen worden, was nicht bewiesen werden konnte bisher. Die Mutter von Notorious B.I.G. spielt sich selbst in dem Film in einer kleinen Nebenrolle. Sehr faszinierender Film auf Amazon Prime. Tupac natürlich ein wahnsinnig erfolgreicher Rapper, 75 Millionen Tonträger verkauft zu seiner Zeit, unglaublich, großer Hit auch 96, California Love, gab es keinen Weg dran vorbei, auch im Musikfernsehen, lief hoch und runter, Platz 1 in den USA, sein Album All Eyes on Me von 96.
Heute noch sehr beliebt, auf T-Shirts und überall. Aber diese ganze Rap-Szene ist mir sowieso sowas von fremd. Und das Ganze ist ja dann rübergeschwappt nach Deutschland.
Aber später. Also
sehr viel später. Ja. Bestimmt 10 Jahre oder so.
Der deutsche Hip-Hop ist 96 eigentlich halt so weiße Mittelschichts-Alltagsprobleme.
Wobei ich das fast authentischer finde, als wenn dann jemand so tut, als wäre er Ghetto. Und mit Agro-Berlin und so war das ja dann so... Das Hauptsache war mal im Knast oder so. Das ist natürlich in der Großstadt schon wahrscheinlicher, als wenn jetzt jemand aus Freiburg kommt, meine Gegend und so.
Ja, ja.
Das, also
ich glaube, die ersten, die so ein bisschen in so ein Gangster-Ding hatten, und die sind auch 96, gibt es das erste Album, ist das
Rödelheim-Hartreim-Projekt.
Ja, ich glaube, das sind die ersten Moses Pelham, so der erste, dem man so eine Gangster-Attitude irgendwie unterstellt.
Da gab es ja diese... Pseudo, sag mal, also Pseudo-Krieg zwischen Fanta 4 und denen, das haben wir bei dem Album Lauschgift besprochen. Ich glaube, das war 95, es war aber eigentlich schon ein bisschen lächerlich.
Ja, ja. Aber die haben das so ein bisschen vor sich hergetragen. Und es gibt eine schöne Netflix-Serie, auch Skyline, wurde leider nach einer Staffel eingestellt, die im Frankfurter Hip-Hop-Milieu spielt und die eigentlich so, ja, wo man sich so ein paar Referenzen vorstellen könnte vielleicht zu
realen Protagonisten. Also das war bestimmt, da war bestimmt was Wahres dran, aber sich dann da drauf zu versteifen, weil die Jugend natürlich das immer super findet, wenn das so Halbwelttypen sind und der hört sich hoch, aber er liebt seine Mutter und so.
Ja, und zu Tupac noch, also wo der einem jetzt auch begegnet ist, die letzten Jahre nochmal in dem wirklich tollen Roman und auch der tollen Verfilmung The Hate U Give, den man auch gerne in der Schule behandelt. Thug Life geht ja auch zurück auf Tupac, der ja eine sehr klarsichtige Analyse auch von systemischen Rassismus liefert eigentlich in vielen seiner Texte, die dann eben ja wieder aufgegriffen werden in diesem tollen Roman und auch in der sehr, sehr guten Verfilmung der finde ich immer noch das maßgebliche Werk momentan gerade popkulturell zu Black Lives Matter. Aber eigentlich nichts Besseres gelesen, fiktional bisher oder gesehen dazu. Und der Titel ja eben auch auf Tupac basierend. Filme?
Kommt mir sofort einer. Fargo.
Ja. Und jetzt sage ich was. Ich finde ihn scheiße. Nein, ich finde ihn nicht scheiße, aber ich finde ihn lang nicht so gut. Und ich habe diesen Kult, der um diesen Film gemacht wird, bis zum heutigen Tag eigentlich nie verstanden.
Das ist doch mal schön, weil ich verstehe ihn bei vielen Filmen auch nicht. Aber Fargo, wie heißt er? Macy? Ich bin kooperativ! Dieser völlig paranoide Autohändler. Allein wegen dem. Finde ich super. Und Frances McDormand, die ich ja aus...
Ach so, Macy. William Macy.
Ja, ja, genau. Super. Aus Shameless spielt er.
Ja, ja.
Die Frances McDormand, die ja in Shortcuts schon super war, aber völlig anders, weil jetzt ist sie halt so eine provinzielle Polizistin, die halt dieses Verbrechen aufklären will. Und es kommt auch noch ein Pflanzenhäcksler drin vor. Und außerdem sagen die im Film dauernd, Yes! Das fand ich lustig.
Ja. Frances McDormand ist immer toll, finde ich. Und Steve Buscemi oder Buscemi natürlich sowieso auch.
So eine tolle Visage. Ja, ich verwechsel den immer mit Willem Dafoe von der Kaputtheit des Gesichts. Aber die Glubschaugen und so, ja, ganz
super,
toll.
Super Typ.
Er spielt ja auch mit in diesem Film, völlig abgefahrener Film, mit diesem Hotel Budapest.
Ah, den habe ich nicht gesehen.
Wahnsinn. Nee. Wahnsinn.
Ja, hatte ich irgendwie immer Schwierigkeiten damit. Die Serie habe ich deswegen auch nie angefangen. Die wird ja auch hoch gelobt. Dann ein Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in dem Jahr, war Scream. Wes Cravens, ja, Meta-Horrorfilm, der so die Regeln der Horrorfilme eigentlich der 70er und 80er Jahre seziert hat und zu einem eigenen Drehbuch gemacht hat, mit sehr vielen Meta-Anspielungen, auch bis hin der Hausmeister, der dann Fred heißt und den Pulli anhat von Fred Krueger. Und toller Film,
hat und mir gut Maske gefallen. Und die Maske gab es dann als, ja, Merch.
Ja, ja. Und basiert 20 natürlich auf Sequels. Munchs der Schrei und ja, wahnsinnig viele Fortsetzungen, jetzt auch gerade aktuell nochmal eine. Und hat mir gut gefallen. From Dusk Till Dawn war noch ein wichtiger Film. Den fand ich auch doof.
Ich würde den Film auf den Tanz von Salma Hayek kürzen.
Ja.
Sag mal so, bis dort ist der Film cool, ähnlich wie Death Proof, es wird viel gelabert.
Ja.
Und Gewalt schwebt eigentlich über allem. George Clooney ist extrem cool, wie immer zu der Zeit.
Ja.
Und eigentlich, wenn wir nachher zu Musik und Dimmery kommen, ist das eigentlich der Film für Fun-Loving Criminals.
Ja,
und aber dann kommt halt
an der Stelle schon mal gleich.
Ja, dann kommt dieser Schlangentanz von Salma Hayek und das, ja, ist eigentlich unglaublich. Wir haben an Fasnacht mal eine Bar gemacht, die hieß natürlich Titi Twister Bar in Kensingen mit einem Neonschild, wo ich dann das Schild nachgemacht habe von dieser Bar aus dem Film. Das war natürlich für die Kleinstadtbevölkerung ein Affront. Titi Twister mit dem Finger, der am Nippel so, und mit Neonschläuchen, und haben wir das Ganze, den ganzen Raum mit Bildern von diesem Schlangentanz und George Clooney hinterleuchtet und so. Das war, glaube ich, dort in Fasnacht, wo dann Corona ausbrach. Aber wir sind unschuldig. Wir wussten ja nichts davon, aber wahrscheinlich haben sich dann auch ein paar angesteckt. Auf jeden Fall war das wirklich total cool.
Ischgl in Kensingen.
Ischgl in Kensingen, ja.
Ja, Fun-Loving Criminals, an die Band habe ich jetzt bei Gott wirklich schon Jahrzehnte nicht mehr gedacht.
Und ja, das war auch so ein Phänomen. Ja. Und ich kenne eigentlich die, ich glaube, das ist die Nachfolgeplatte, 100% Colombian oder wie die heißt. Und die Platte, die daraus kam, die ist eigentlich schon eigentlich selbe. Aber arschcool.
Ja, sehr cool. Ein Mix aus Rock, Rap, Jazz, Hip-Hop und R&B. Gekoppelt mit Geschichten der Straße über Möchtegern-Gangster, Drogengeschäfte und Verbrechen, die in alle mit einer konstanten Ironie gesungen werden. Waren auch omnipräsent mal eine Weile im Musikfernsehen. Man weiß eigentlich noch genau, wie die Typen aussahen. Von diesem Album war Scooby Snacks der Hit.
Und super ist Video.
Eigentlich so eine Mischung, die öfter mal auftaucht in der Zeit, so eine Mischung aus Hip-Hop und so rootsiger Musik, auch fast Blues-Elemente teilweise drin. Everlast hat ja auch was Ähnliches dann gemacht, mal eine Weile. Interessant. Aber total 90er.
Ja, ich habe bei der Recherche, auch bei vielen gemerkt, das geht so nicht mehr. Ja. Und manche hören bestimmt ihre alten Platten an und sagen, nee, schlecht gealtert. Scooby Snacks muss ich sagen, das könnte ein Track von den Beastie Boys sein. Also da höre ich eigentlich schon wie bei Sabotage oder so. Und jetzt sage ich was den Marc wahrscheinlich wieder wahnsinnig macht. Es gibt das Lied Passive Aggressive. Das ist sehr cool, mal leise und dann sehr laut. Und es hat einen Basslauf, der 1990 auf einem von mir sehr geschätzten Album und von Marc bis ins Fegefeuer verschmähten Album vorkommt und nicht nur auf dieser Platte. Nämlich, ich rede natürlich von Erotica von Madonna. Hört ihr bitte den Basslauf an. Es könnte 1:1 von einem Erotica-Track sein. Bei einer anderen Platte habe ich das wieder bemerkt und habe sogar gewusst, von welchem Lied.
Was mich wirklich, um das vielleicht zum letzten Mal über Erotica zu sprechen, dass du überhaupt irgendwas dir merken kannst von diesem Album, für mich klingt jedes Lied gleich langweilig.
Ja, das kann ich verstehen, weil das natürlich wie so viele Alben zu lang ist, aber die Drum-Sounds und so, es ist 6 Jahre danach, teilweise 1:1 und Bassläufe und Effekte und so. Tja, das ist natürlich das, was Marc und mich unterscheidet. Ich mag Fargo, er hält es für überschätzt. Ich mag Erotica.
Ja, ich meine, die Unterschiede sind natürlich größer zwischen uns als die Gemeinsamkeiten. Man muss ja schon immer jede
Wobei, ich nehme mich an, ich habe ein Lied von Judas Priest gehört bis jetzt und finde es super. Wer weiß.
Ein weiterer Film, der popkulturell eingeschlagen hat, wie wenige Filme in diesem Jahr, oder glaube ich, das Highlight, das Popkulturelle, ist sicher...
Scheißt sich voll ein! Bigby!
Trainspotting mit dem unfassbaren, wie heißt er? Carlyle?
Robert
Carlyle, ein ganz toller Typ, den man nicht mehr sieht. Was macht er denn dieser Tage?
Er kam dann plötzlich in dieser Fantasy-Serie Once und als die rauskam, habe ich gedacht... Da wusste ich es nicht besser. Ich habe gedacht, Schauspieler, die nichts mehr reißen, werden jetzt in Serien geparkt. Aber dabei hat sich das ja verschoben. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ist fertig für den. Aber ich habe ihn seitdem auch groß nicht mehr gesehen. Und Robert Carlyle hat man, glaube ich, vor Trainspotting überhaupt nicht gekannt. Zumindest hier. Und dann kommt dieser Typ, der ja so scheiße ist in dem Film, schmeißt im Club von der Galerie ein riesiges Bierglas in die Menge. Und ist einfach nur schlimm. Deshalb, es gibt ja in Filmen immer Figuren, da sagt man nur den Namen und jeder weiß sofort ein Zitat oder so. Und man sagt Bigby, also bei mir kommt das Wort Scheiß dich voll ein, wo er da irgendeine Story verzapft. Wahnsinn.
Ja, und der andere Name, den man natürlich danach gekannt hat, ist Ian McGregor. Ein ganz toller Typ, finde ich, auch als Typ, was man weiß, und immer wieder ein Garant für gute Filme einfach bis heute und gute Serien, und ich sehe ihn wahnsinnig gern, spielt eine ganz tolle Rolle. Der Film ist ja so ein bisschen ambivalent, was die Verherrlichung von Heroin angeht.
Ich finde es schön, dass du das sagst.
Also einerseits wird es ja als sehr cool und mit dieser Musik verbunden. Wir haben Lust for Life im Soundtrack.
Und
wir
Blur haben mit einem Blur, tollen Lied vom Leisure-Album.
Und diesen Riesenhit von Underworld, Lager, Lager, ja, was ja, ja unfassbar eigentlich. Und andererseits natürlich zeigt es auch diese Abgründe, vor allem das Schlimmste sicherlich die Szene mit dem Baby und diesen Drogeneltern in die Bildsprache der 90er eingegangen, natürlich sicher die Toilettentauchszene.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch den Schluss, da war ich im Kino wirklich fast schon sauer, wo Ewan McGregor aus dem Bild latscht und dann nochmal erzählt, ja, hat dann nochmal vom Stoff genommen und er war super. Ich glaube, so hört der Film auf. Ist das jetzt die Botschaft, mit der wir da rauslatschen? Was einem natürlich auch bleibt bei dem Film, ist die Verwechslung einer Videokassette. Erinnerst du dich?
Oh ja.
Also, jemand möchte die besten Tore der Premier League oder sonst was ausleihen, aber es ist leider ein Heimporno drauf. Und das fand ich dann doch wieder witzig. Das ist ja eigentlich, wenn man es nur erzählt, ein billiger Gag, aber im Film mit den ganzen Typen, das sind ja Typen. Ich habe ja damals in der Videothek geschafft und habe ein riesiges Poster, immer noch von Trainspotting, also wer es haben will, für läppische 100 Euro kann man es bei mir erwerben.
Dann haben wir selbst im deutschen Film den Versuch, ja, Musik und Film dann nochmal zu kombinieren in dem Film Männerpension. Und ich erinnere mich da eigentlich nur an eine Sache, nämlich Heike Makatsch singt Stand By Your Man.
Und läuft so fast wie Monica Bellucci in, wie heißt's, Zauber der Malena, wo alle ihr nachglotzen.
Ja.
Und Jenseits der Stille?
Habe ich nie gesehen.
Ist natürlich auch mit Musik und so eine Art Film, der einem natürlich berühren soll, aber er hat es damals auch geschafft. Mhm. Ich weiß nicht, ob er heute noch so funktioniert, aber damals von der Regisseurin, wie heißt sie, die hat Brownie irgendwo in Afrika, dann gemacht. Also ich fand es einen berührenden Film, Jenseits der Stille.
Ich habe ihn nie gesehen.
Wer
mich berührt hat, welcher Film, ist Sleepers. Ganz schlimmer Film.
Lautlos.
Ja, mit hochkarätig besetzt. Vier Jungs, die wegen einer Lappalie in ein Jugendgefängnis müssen, dort schikaniert werden von Kevin Bacon, den man seither eigentlich hasst. Er spielt ja gern mal Bösewichte, aber was er da macht, ist wirklich eine neue Dimension. Und diese vier Jungs traumatisiert. Ein Film, wo man, ja, Kevin Bacon in dem Film, auch einer der ganz großen Bösewichte der Filmgeschichte.
Die könnte man eigentlich mal sammeln in einem.
Stimmt.
In einer Liste.
Ja, da hatten wir schon ein paar. Der englische Patient ist von 96. Ein Film, der, ja, also eigentlich einen auch nur schwer kalt lässt. Vor allem dann eben am Ende, als er dann alles versucht, um die in der Höhle sitzende und auf ihn wartende Frau zu retten und dann irgendwie zurückfliegt und sie aber dann dort natürlich nur noch tot antrifft. Vergisst man auch nicht mehr so, wenn man es mal.
Ich habe ihn nicht gesehen. War das nicht Ralph Fiennes?
Ja, Ralph Fiennes, Juliette Binoche und Kirsten Scott Thomas. Großer, großer, großes Epos.
Kirsten Scott Thomas ist eigentlich die Frau für super Nebenrollen.
Ja.
Die war ja, zum ersten Mal fiel die ja auf in Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Was aber viele nicht wissen, dann noch in Polanskis Wahnsinnsfilm. Na?
Bitter
Moon von meinem Bruder, der Lieblingsfilm. Leider nahm er mal dann eine Frau mit in den Film. Da kannte er den Film aber noch nicht. Und das war, glaube ich, für ein Rendezvous der denkbar schlechteste Film. Und da ist Kristen Scott Thomas die Frau von Hugh Grant, der halt in den Strudel gerät. Und da spielt sie auch super. Einer meiner Lieblingsfilme, auch mit Ewan McGregor, Brust Off, zeige ich gerne im
Englischunterricht. Oh ja,
schöner Film. Ja. Yorkshire. Thatcher schließt Minen, ganz viele im Norden Englands, und da spielt halt eine Band, das gibt's ja dort, diese Minenband, Brassband, und da geht's halt drum, dass Pete Postlethwaite, der spielt ja auch noch in Die üblichen Verdächtigen mit.
Ganz, ganz toller Typ.
Ja, der spielt den Dirigenten, sagt halt Bloody Band. Und sein Sohn ist, glaube ich, oder ist sein Sohn, weiß gerade gar nicht, Ewan McGregor. Und dann kommt halt die wunderbare, wie heißt sie? Tara Fitzgerald. Heißt. Die spielt auch mit Hugh Grant in Der Engländer, der auf einen Hügel stieg, bla bla bla.
Okay.
Und in dem Film Hear My Song. Wunderbar, dann ist er irgendwie verschwunden.
Ja.
Und jedenfalls zeigt der Film, wie das mit dem, also Streikbrecher, welche die dann das Geld nehmen, wenn sie sagen, okay, sie streiken nicht und so, also wie die sich gegenseitig fertig machen, und das Einzige, was sie zusammenhält, ist diese Band. Und dann kommt am Schluss halt diese wunderbare Schlusssequenz, wo die in der Royal Fucking Albert Hall, wie der Pete Postlethwaite sagt, dann die Trophäe gewinnen und eigentlich den Preis ablehnen, aber am Schluss kommt der Typ, der in Downton Abbey spielt, der nimmt dann den Pokal doch mit. So, und also da sieht man auch die Kultur vom Norden Englands und wie halt, wie dann der Gerichtsvollzieher kommt und so. Auch ganz, ganz schlimme Szenen, wo der eine, der halt nimmer sich zu helfen weiß, als Clown auftritt und sich dann umbringen will und hängt dann am Strick irgendwo an der Mine, und also unfassbar. Also der und The Full Monty, also Ganz oder Gar Nichts, sind immer die Filme, die man eigentlich in der Schule schauen müsste, um zu verstehen, was in den 80ern in England...
Billy so, Elliot,
Billy Elliot noch, genau, wo der Vater das Klavier verbrennt, damit sie ein Feuer haben. Also, aber trotzdem mit viel Humor und also einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe auch den Soundtrack, ich war ja in der Stadtkapelle Kensington, und diese Blasmusik, was auch wirklich von den Gags her super ist, die spielen ja dann irgendein Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall nennen sie es dann im Film Arantxa Sanchez. Oder es werden dann Witze über die Brüste von Tara Fitzgerald gemacht. So typischer Männerhumor, also sie ist ja die einzige Frau in dieser Band. Gloria's Tits. Sie heißt nämlich Gloria Tits in dem Film. Und dann wird es natürlich Gloria's Tits und alle lachen sich tot und sie, witzig. Super Film.
Jetzt habe ich gedacht, wir sind ja jetzt bei Gott schon in Minute 40. Wir unterbrechen mal die Filme. Es gibt noch einiges, aber wir können ja mal einsteigen mit der Musik. Wir machen ja auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, vielleicht sogar
einen dritten. Ja. Marc war ja etwas, so wie 96, komisches Jahr. Aber ich weiß, dass es erdrutschartige Erkenntnisse gibt.
Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Ich mache mal noch einen kurzen Durchlauf durch die Hits des Jahres. Breakfast at Tiffany's. Wie hieß die Band?
Deep Blue Something.
Sehr gut.
Ich weiß es deshalb, weil bei meiner... Erstens bin ich ja großer Breakfast at Tiffany's Audrey Hepburn-Fan, kann den Film mitsprechen. Und das Lied ist eigentlich so ein typisches 90er One-Hit-Wonder-Lied. Es gab auch eine Band, die hieß Toad the Wet Sprocket.
Oh ja.
Typische Band für meinen Bruder, der dann halt Bands mit unmöglichem Namen kurzzeitig gut findet. Und das Lied wurde an unserer Hochzeit 99 von meinen Cousins, glaube ich, und meinem Bruder intoniert. Beim Fest, vielleicht war ich sogar dabei. Und wir haben ja auch so ein Liederbuch gemacht mit rausgehörten, manchmal falsch rausgehörten Akkorden. Und da war es auch drin. Und in dem Lied geht es darum, dass die zwei, also er findet halt eine Frau toll und dann, die haben ja nichts gemeinsam, außer dass sie beide den Film, glaube ich, kind of liked it.
Die, unsere Erkenntnis, dass sich die Charts von unserem Geschmack immer weiter entfernen, bestätigt auch das Jahr 1995. Die Charts,
96,
wenn man die Charts anschaut, dann tauchen da Künstler in Anführungszeichen auf.
Innen.
Captain Jack. Blümchen.
Blümchen habe ich gesehen, Jasmin Wagner in der Rolle als Alexandra. Und das war wirklich gut. Also Alexandra, man weiß es, tragisch verunglückt. Und es war wirklich gut im im Parktheater La. Die war vor Jahren, und da muss ich sagen, Blümchen, nennen wir jetzt lieber Jasmin Wagner.
Wolfgang Petri.
Oh, der ist an allem schuld, finde ich.
Die Kelly Family. Mhm. Und natürlich der große Boom der Boybands, 95, 96, 97, Caught in the Act hier mit ganz vielen Chart-Erfolgen und auch die Backstreet Boys. Meine Frau ist ja ein Kind der 90er und wir haben vor kurzem, wir hören gerade mit unseren Kindern im Auto immer Lieder, um die wach zu halten, wenn wir abends noch unterwegs sind, dass sie nicht einschlafen. Und da lief unlängst mal in unserem Auto Everybody von den Backstreet Boys. Und ich muss sagen, es gibt Schlimmeres.
Ja, man ist ja heutzutage so dermaßen von seinen Ansprüchen herunter gekürzt, was Charts betrifft, dass man jetzt sagt, hey, war eigentlich gar nicht so schlecht.
Auch hier gibt es ja gerade eine Netflix-Doku über diesen Produzenten. Oder wie der heißt, der ja auch so ein eigentlich ein Krimineller, ein Hochstapler, Betrüger war, der natürlich diese Bands über den Tisch gezogen hat ohne Ende und dann ja auch ins Gefängnis musste. Wegen seinen Betrügereien. Also so ein typischer, jemand, der Leuten Sachen verspricht und das aber dann nie zurückzahlen kann. Irgendwie.
Ja, das
so
kennt hat man ja.
Seine ganze Karriere drauf aufgebaut.
Interessant ist ja, dass aus vielen Boybands dann Stars hervorgingen wie Ronan Keating. War der nicht bei, war der bei East 17 oder Caught in the Act? Jetzt outen wir uns als alte Männer.
Das weiß ich doch nicht.
Ich weiß aber, dass Take That, Robbie Williams. Auf jeden Fall am Pool in Italien letzte Woche lag eine Best-of Backstreet Boys CD rum und dann haben die englischen Jugendlichen, junge Erwachsene, das auch reingeschmissen und dann kam natürlich Backstreet Back, alright. Und es war lustig, Also es hat jetzt nicht so wahnsinnig genervt. Es lief auch noch Bad von Michael Jackson und ich muss sagen, das hat mehr genervt.
Echt?
Ja, weil Bad ist eigentlich...
Ich mag's. Die Doofen sind auch noch in den Charts.
Ja, das ist ja die Tradition, immer mit der Quatschlieder.
Bei aller Verehrung ja für Olli Dittrich vor allem, aber...
Mief war jetzt nicht
schlimm.
So.
Nein, ganz schlimm.
Ja.
Und ein deutsches Girl-Trio taucht noch auf in den deutschen Charts, nämlich Tic-Tac-Toe.
Ich finde dich scheiße.
Und
scheiße.
Mir ist jetzt was aufgefallen, dass es in den 90ern auch so einen Trend gibt von Sängerinnen, die ganz starke so Girl-Self-Empowerment-Botschaften irgendwie verkörpern. Bei Tic-Tac-Toe ist es vor allem das Lied Mr. Wichtig. Ja. Das finde ich eine schöne Botschaft eigentlich auch hat und sehr aktuell. Also sie liegt am Strand, stellt sich, guckt die Typen an, wie da irgendwie posen und stellt sich explizite Dinge vor. Und es kommt dann auch zum One-Night-Stand, der aber nicht hält, was er verspricht, weil er halt viel zu schnell kommt und dann schrumpft dein Niveau und so weiter. Und es ist alles relativ explizit und ja, irgendwie sehr selbstbewusst. So.
Und dann aber Tränen in der Pressekonferenz, das ist eigentlich fast das, was von Tic-Tac-Toe dann übrig blieb.
Ja, das ist schade eigentlich, weil das, was die machen, ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Dann haben wir auch in der Zeit, ich bin mir nicht sicher, was das Jahr angeht, Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin. Wollte ich
gerade sagen.
Auch sehr deutlich irgendwie, was ist das für ein schöner Arsch und so. Also Pass pro Toto, den Mann komplett reduziert auf seinen Arsch, objektiviert eigentlich.
Finde ich gut.
Eine schöne
Umdrehung. Haben wir wenigstens auch was.
Ja. Und dann natürlich die Band, die diese Haltung verkörpert wie keine andere, die Spice Girls mit ihrem ersten Hit Wannabe. Dieses Video natürlich omnipräsent, täglich in der Dauer-Rotation, mit einer schönen Botschaft auch so dieses ja, subversiven Untergraben von Mainstream-elitären Strukturen, nenne ich das mal, durch ein frech, punkig, poppiges das Auftreten.
Total
und das
cool.
Lied ist super, ja.
Vor allem diese, es gibt ja oft so Rap-Teile, wo man dann denkt, aber das kommt so rotzig frech, dass es heute immer noch Spaß macht.
Und gute Stimmen und gute, ja, interessantes Konzept mit diesen fünf Typinnen einfach dann auch, die eben jeweils was Unterschiedliches verkörpern. Aber du hast auch die Spice Girls-Dokus angeschaut, gell? Und ganz schlimm, zum einen, wie die männlich dominierte englische Presse dann sich auf diese Band einschießt und gerade auf dieses Girl-Power-Ding, gerade auf dieses Gender-Ding und jede Schwäche suchen und die wirklich systematisch fertig machen und dann kommen ja diese Typen auch zur Sprache. Ja. Und sie sind so schon so ein wenig halbherzig selbstkritisch, aber es ist eigentlich auch keiner dabei, der sagt, wir waren solche verdammten fucking Arschlöcher, sondern es war halt so. Und das ist wirklich
die Presse
ganz
halt.
Ja.
Mit ganz Gewicht und er hat jetzt zugenommen und jetzt ist Steve da wahrscheinlich schwanger und
Murphy kann man nicht mehr leiden nach dieser Doku. Ist komplett, also ich habe den ja geliebt in den 80ern in meiner Frühpubertät und muss sagen, ich tue mich echt schwer mit dem.
Also um die allein Unwissenden deshalb. Aufzuklären, der hat ein Kind mit Mel B gezeugt und lehnt eigentlich bis heute ab jegliche Verantwortung. Und Mel B hat dann Interviews gegeben, wo es eigentlich völlig klar war, mit wem es geht und so, aber das war schon für die, oder wahrscheinlich bis heute, traumatisch. Mhm. Fast wie bei Alain Delon mit seinem Ari, mit Nico.
Ja.
Auch ein Dreckschwein.
So, dann sind wir wir fangen mal an mit dem Dimmery. 1001 Alben, Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und Dimmery überschlägt sich wieder mal. Wir sind, was die Zahl der Alben angeht, fast auf dem Niveau der späten 70er Jahre hier. Und er beginnt mit den Screaming Trees und dem Album Dust.
Ja.
Klaus.
Wir haben ja schon über Mark Lanegan gesprochen, der vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, vor 3 oder so, starb. Und ich glaube, er starb nicht an seinem Drogenkonsum, über den es ein unglaubliches Buch gibt, das ich aber irgendjemandem verliehen habe. Ihr da draußen, derjenige, der es hat, bitte zurückgeben. Unglaublich schlimmes Buch, der ja auch mehr oder weniger einer der letzten war, die mit Kurt Cobain noch Kontakt hatten. Und er hat sich ja irgendwann von seiner Band Screaming Trees emanzipiert, fing an, Lieder zu schreiben, selber. Aber die Musik macht meistens sein übergewichtiger Gitarrist, der sieht unfassbar aus, der Typ, Brille und ein Mods, wie man sich halt so einen nerdigen Ami vorstellt.
Der sich nur von Pizza und Chips
ernährt. Genau. Und das Album heißt Dust und ich finde es sehr gut.
Ich auch.
Tolles Album. Die ging ja immer irgendwie an mir vorbei. Ich wusste nur, da gibt es Verbindung, glaube ich, zu SST oder so, zu diesem Label, wo halt alle Hüsker Dünen, bla bla bla, Ende 80er oder Mitte 80er drauf waren. Sehr progressives Label. Und dann gibt es halt da, was weiß ich, Make My Mind, ein Hit, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann gibt es ein Lied, All I Know, das ist eigentlich Jeff Buckley.
Großartiges Lied.
Ich höre die Gitarre und denke, hä, das kenne ich doch. Ja. Ich weiß nicht, ob das bewusst war. Auf jeden Fall ist es so extrem ähnlich. Und dann gibt es aber eine ganz tiefe Melancholie in vielen Liedern. In dem Lied, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Monster Sacre oder so. Ah, nee, halt, das ist von Stereo Lab. Ich bin verrutscht, egal. Auf jeden Fall Halo of Ashes. Also viele, viele gute Lieder. Mhm. Tolle Platte.
Ja. Demery nennt das Ganze fast schon majestätisch und das stimmt, das ist wirklich eine sehr, sehr eine schöne, eine traurige, melancholische Musik, aber wahnsinnig schön und, ja, und irgendwie jedes Lied ist auch ein guter Popsong einfach, trotz dieser zerschossenen Stimme von Mark Lanegan
oder vielleicht auch noch, gerade deswegen. Er singt noch nicht so tief wie später.
Ja, das stimmt.
Und wenn er tief singt, klingt er wie Iggy Pop. Zum Beispiel in der, ich sag's jetzt, Ballade, Traveler. Er klingt wie Iggy Pop. Und ich muss mir das Album kaufen. So, ja, ich muss auch mir viele Alben kaufen von 96.
Ausgereift, majestätisch, über der ganzen Musik liegt ein schwarzer Himmel, der von Mark Lanegans rauer und schöner Stimme verdunkelt wird. Die Platte war auch einigermaßen ein Erfolg. Für mich waren die Screaming Trees auch immer ein bisschen unterm Radar. Ich fand Nearly Lost You super vom Vorgängeralbum, aber habe die nie so ganz ernst genommen. Und man muss auch, es fällt mir jetzt 96 wieder auf, wie viele Namen man immer mal gelesen hat, aber die Musik eigentlich nicht kannte dazu, weil sie halt dann doch nicht so präsent waren im Musikfernsehen und weil das Anhören mal schnell von der Musik halt echt mit großem Aufwand verbunden war. Selbst wenn man mal im WOM stand, World of Music in den 90ern in Freiburg dann der Laden, wo man halt Musik gehört hat, dann konnte man ja auch jetzt nicht immer mit 10 CDs an die Abhörstation kommen, sondern hat halt dann 3 oder so.
Das und, war noch was.
Und daher die Screaming, also dieses Album ist mir komplett durch die Lappen gegangen und ich höre es mir jetzt an und ich werde es mir demnächst auf Vinyl, habe schon geguckt, ob es es gibt, aber wird nochmal aufgelegt auf Vinyl und werde es mir holen.
Her damit!
Ja. jetzt auch eine Band, die auch, auf die das auch zutrifft, die man immer mal gelesen hat. Eine britische, eine walisische Band, die mir auch durch die Lappen gegangen ist, weil mir auch diese Britpop-Bands irgendwann zu viel wurden.
Ja.
Muss ich sagen. Und die Band heißt die Super Furry Animals. Es ist ihr zweites Album, Fuzzy Logic von 1996. Und ich habe es mir gerade auf der Fahrt hierher angehört. Man hört natürlich Blur-Referenzen eindeutig, ein bisschen Pulp vielleicht drin. Aber was mir bei diesen britischen Bands jetzt im Nachhinein auch nochmal auffällt, ist dieses völlig, dieses überbordende Vermischen von allen möglichen Sounds und Effekten und cleveren Arrangements und dieser unbedingte Wille zum großen Pop und zur großen, großen Melodie und zur großen Euphorie auch und zum Spaß. Also was für ein geiles Album, jedes Lied ein Ohrwurm eigentlich. Ohne es, ja, ohne es jetzt auf Chart-Erfolg anzulegen, so auf plumpe Weise, sondern immer clever, immer verspielt, immer mit voller Begeisterung dabei und immer originell.
Vielleicht, ich muss es mir auch noch anhören, ja, das ging mir jetzt sogar nochmal durch die Lappen. Aber da kann man gleich andocken, wenn du fertig bist. Beim Demery sind noch zwei andere Bands, britische Bands, Ash und Charlatans.
Ja.
Und ich muss sagen, wie du vorhin gesagt hast, irgendwann wird einem der Britpop über. Und das war bei mir so bei den Charlatans. Es klingt sehr britisch. Ich finde ein Lied, ich glaube One to Another heißt es, gut. Ansonsten ist es typisch, da hockt ein Sänger irgendwie so rumhängende Schultern oder sie hopsen im Wald rum im Video in einem Regencape. Da war ja auch der Trainingsanzug immer sehr beliebt bei den Britpoppern. Aber es klingt okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das haut mich jetzt völlig vom Hocker. Ja. Also wenn man den ganzen anderen Wust von Britpop-Bands kennt, hauen einen die Charlatans nicht um.
Die Charlatans hatten 90 ja einen Riesenhit. Die kommen ja aus dieser Rave-Manchester-Szene und sind eigentlich so vom Sound ein bisschen verwandt auch zu den Happy Mondays. Man hört ja deutliche Dance-Rhythmen mehr als bei den anderen Britpop-Bands, aber dann eben kombiniert mit diesem klassischen ja, Gitarrenrock. Und der große Hit von 90 ist The Only One I Know, ein Lied, an dem auch kein Weg vorbeiging eigentlich in den 90ern. Und daher kennt man die und alles andere steht eigentlich immer im Schatten von diesem Riesenhit. One to Another ist wahrscheinlich der stärkste und eingängigste Song und wahrscheinlich war es auch ein Hit auf Telling Stories, dem 96er Album. Ich habe so bei dem Lied North Country Boy noch so eine, dachte ich, es klingt wie eine Mischung aus Bob Dylan und Oasis. ansonsten geht's mir wie dir. Hauen mich nicht so um. Und man muss sich auch nicht mehr so reinwühlen. Das ist irgendwie so ein Zeitgeist-Ding, finde ich, die Charlatans.
Ja, und bei Ash mit ihrem Album 1977 habe ich sofort die Assoziation gehabt. Britpop Grunge.
Ja.
Weil das vermischt jetzt wirklich alles, Oasis mit Nirvana. Und dann gibt es halt Lieder Girl from Mars, heißt das, glaube ich, was extrem nach 90er klingt. Das gibt es natürlich auch bei Gitarrenbands, was das andere Phänomen der 90er ist, da kommen wir nachher drauf, oder Mitte 90er. Aber da sind gute Lieder drauf, aber es wirkt fast wie so ein Konzentrat. Was gibt's denn jetzt gerade alles? Britpop, Grunge, dann machen wir da eine Platte draus.
Woran ich denken musste, der Gesang ist ja so ein bisschen wackelig und auch so ein bisschen Scheps. Und ich musste da eigentlich eher an Pavement auch denken. Also eher so ein Post-Rock-Ding, wo man sagt, so, wir brauchen keinen Sänger mehr, der jeden Ton trifft.
Ja. Immer so. Aber zum Teil extrem fett, also fetter als Pavement, nicht so.
Ja, total fett produziert. Also Power-Pop ist, glaube ich, so vielleicht die Bezeichnung dafür. Die besten Elemente von Pop, Punk und Rock. Mit unwiderstehlichem Enthusiasmus. Dimmery ist überhaupt völlig außer sich über dieses Album. Er nennt es die beste Pop-Rock-Gruppe der kommenden Dekade.
Was? Das ist schon wie Franz Beckenbauer über Jahre hinweg in Schlagbar.
Intergalaktische Pop-Vibes erkennt er hier. Und ist total begeistert von diesem Album.
Ich glaube, Dimmery hatte zu dem Zeitpunkt eine britische Freundin.
Ja, scheint mir auch, ja. Ich finde auch.
Oder Freund, wer
drei,
weiß.
Vier, ja, kann auch sein. Lose Control, das erste, Goldfinger Girl from Mars und dann Angel Interceptor waren so beim zweimaligen Durchhören meine vier Highlights. Aber das Album, das man jetzt sagt, so, das brauche ich jetzt nochmal und das muss ich jetzt noch öfter in voller Länge anhören, findet nicht statt.
Es ist halt dieses typische, also in vielen Liedern dieses laut-leise, also. Leiser, relativ leiser Refrain und dann boom, geht es natürlich auf und so. Aber ich glaube, mit Britpop Grunge hat man es gut erklärt.
Ja. Und dann haben wir noch eine Band und auf die trifft es auch zu, die sind auch an mir vorbeigegangen. Die Manic Street Preachers, das war was, von denen hat man immer gelesen und die galten auch als wichtig. Ich glaube, die waren auch sehr erfolgreich mal eine Weile und ich hatte nie Bock auf die.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen, weil mir ging es ähnlich, aber als ich das Album nochmal gehört habe, habe ich bemerkt, wie super das Album ist.
Also es ist ja fantastisch.
Unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Und dann habe ich gemerkt, ah Mann, das Lied hat sich so tief in mir verankert, nämlich das Lied, das ich mit also großer Sicherheit irgendwann mal covern will. Das Lied mit der Harfe. Wie heißt's denn? Weißt du, welches ich meine?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist unfassbar, das Lied. Und zwar, das heißt Small Black Flowers.
Ja, That Grow in the Sky.
That Grow in the Sky. Mhm. Ein unglaublich schönes Lied. Das erinnert mich auch ein bisschen an Muse manches. Zum Beispiel das Titellied. Die Platte heißt ja Everything Must Go. Und das Titellied ist ein, würde ich sagen, Monster-Hit.
Ja.
Und Design for Life, das zweite Lied, wo ich sage, scheiße, das kenne ich ja. Und zwar besser, als ich es gedacht hätte, weil die Platte hat immer einen Bertram gehabt und ich habe sie nie gehabt. Höchstens gebrannt. Und es ist, finde ich, ein super, super Album. Und das Interessante bei den Manic Street Preachers ist ja, da gibt es ja die Platte vorher, The Holy Bible, die du als unhörbar bezeichnet hast. Und da war, wie so viele, und da war ja dieser, ich weiß nicht, was ist, Gitarrist, Sänger, ich weiß nicht, der ist ja verschwunden.
Ja, ja, Richie James, der Gitarrist, ja.
Der ist verschwunden, bis heute weiß man nicht, was mit dem passiert ist. Das Auto stand bei, haben wir schon mal erzählt, bei irgendeiner Brücke, die als Selbstmörderbrücke bekannt war und so weiter. Und jetzt hauen die so ein Album raus. Und ich halte es für eines der besten britischen Alben.
Ja, muss ich echt, ich bin total von den Socken. Man hört sich das erste Lied an, Akustikgitarren, Gesang, denkt noch so, oh ja, okay, weiß jetzt noch nicht so, scheint jetzt einen nicht so umzuhauen. Und dann schrauben sich diese Lieder in Höhen, was Melodie angeht, was Intensität angeht, Euphorie. Es liegt auch viel am Gesang. Ich finde diesen James Dean Bradfield, der singt wie ein junger Gott. Ich muss immer an Jeff Buckley auch denken. Also es hat fast so eine Dimension. Er setzt immer nochmal einen drauf, er geht nochmal ein paar Töne höher, wo man denkt, er ist schon ganz oben.
Ja.
Und dann wird das so intensiv. Und Muse ist vielleicht tatsächlich, was das angeht, auch so eine Referenz, an die man denken kann. Insgesamt finde ich es fast von der Instrumentierung härter als die anderen Britpop-Bands.
Ja.
Ist eigentlich eher am amerikanischen Alternative-Rock dran. Aber was diese euphorisierende Melodieseligkeit angeht, dann halt doch wieder britisch.
Ja.
Und sehr, sehr, sehr zwingende Melodien, finde ich. Großartiger Gesang, euphorisierend. Ja. Von vorne bis hinten ein wahnsinnig tolles Album. Leider nicht auf Vinyl erhältlich. So ohne weiteres, daher müssen wir da noch ein bisschen warten, bis die nochmal neu aufgelegt wird.
Ja, und für alle Hafenfreunde empfehle ich das Lied Small Black Flowers That Grow in the Sky und das Nachfolgealbum, glaube ich, hieß If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Also es gibt ja immer Liedtitel, die ich abartig gut finde und das war auch so einer. Und ich glaube, dort sind sie dann ein bisschen, ich will nicht sagen mainstreamiger, aber die Lieder sind immer ganz so ausufernd Indie wie auf dem Album, glaube ich sagen zu können.
Dann bleiben wir doch noch bei den Briten. Fatboy Slim macht das erste Album unter diesem Namen. Dahinter steht ja Norman Cook, der Sänger der House Martins war.
Bassist,
Sänger steht hier.
Ja,
oder, ja war nicht Heaton, der eigentliche Sänger.
Paul Heaton ist
ja,
der dann
genau.
Beautiful South. Auch ein cooler Typ.
Ja.
Aber dass man so eine Kehrtwende hinlegt.
Und was ich auch nicht wusste, war, dass der hinter dem Projekt Beats International steht. Die hatten diesen Hit Dub Be Good To Me. Das weiß ich auch noch, kenne ich auch noch oder erinnere mich noch an dieses Lied. Da stand er auch dahinter. Und jetzt macht er, Dimmery bezeichnet es als Techno-Pop. Kann man vielleicht machen, sehr elektronisch mit viel Instrumental, aber sehr, sehr eingängig.
Großstadt-Soundtrack fällt mir da ein.
Ja.
Ich finde das Album echt cool.
Mhm.
Ein Lied heißt Michael Jackson und das finde ich auch sehr gut. Es ist ein härteres Lied vom Beat her und von den Sounds im Hintergrund. Da kommt, glaube ich, auch noch so eine Polizeisirene und so. Mhm. Aber ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich das Album will.
Mhm.
Der hat ja dann später, also ich glaube, auf dem nächsten Album waren dann sogar Hits drauf.
Ja, ja.
Die hat mein Kumpel Volker öfter mal gehört und
ja, ja, da waren dann einige
und so
drauf, genau. Das Cover kennt man auch mit diesem dicken Typen.
Ja, genau.
So.
Ja. Aber ich glaube, das Album ist besser,
ja,
weil ich glaube, der hat da überhaupt nicht dran gedacht, dass da irgendwas Hit wird oder so, sondern ich glaube, das fängt so diese Großstadt-Kultur, Nachtleben und so ein.
Mhm.
Und ich finde es ein Top-Album.
Ja. Klaut auch schön immer Sachen irgendwie, mal The Who, I Can't Explain Riff drin und dann aber halt immer mit diesen guten Rhythmen einfach tanzbar und immer melodiös und
ja, cool.
Ein grooviger Dance-Rock-Hybrid.
Give the Poor Man a Break. Super. Und das erste Lied, ich meine, da ist ja echt kaum irgendwie mal Stimme oder so drauf. Und im ersten Lied kommt da so eine Reporterstimme oder so und finde ich total cool.
Hm.
Alles richtig gemacht, heißt doch
ja
heutzutage.
Dann habe ich in ein Album reingehört, nur da kann ich gar nicht so viel sagen. Dr. Octagon. Dr. Octagonologist heißt das Album.
Ja, das bezieht sich, glaube ich, auf Gynäkologist,
ja,
weil da gibt es zum Teil auch Sprachfetzen aus Pornofilmen. Hm. Und ich habe das Album angehört und wieder einmal zu meinem Schrecken, das ist ja ein Rap-Album, habe ich gedacht, leck mich am Arsch, das ist cool.
Ja.
Ich habe von dem noch nie
gehört.
Irgendwas
gehört. Cool Keith nennt er sich und kommt aus der britischen, irgendwie aus einer Rap-Szene, die mir aber alles nichts sagt. Alter Magnetic MCs und hat zusammen mit Dan the Automator Nakamura zusammengearbeitet und so weiter. Legendäre DJ Q-Bird von den Invisible Scratch Pickles und so weiter. Aber irgendwie gut. Gut. Und was mir auffällt wieder mal, das ist mir bei The Streets auch immer schon so gegangen, mir gefällt britischer Rap. Oder ja. Auch bei, wie hieß die, die jetzt anders heißt?
anders
ja, heißt. Ich weiß gerade nicht. Ist egal. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein.
Frau Tempest.
Ja, Kate Tempest.
Die meinst du?
Ja,
die fantastisch. Habe ich mir gekauft.
Ja, ja.
Gefällt mir. Klingt ein bisschen wie Anne Clark. Ja. Bei Dr. Octagon fand ich Earth People sehr cool, da fiel mir plötzlich, aber hey, die Stimme klingt wie die von den Bollock Brothers. aber das ist nur am Rand. Und I'm Destructive heißt ein Lied mit einer arschcoolen Rack-Gitarre. Also ich habe von dem noch nie gehört, ich bin auch wirklich kein Rap-Fan, aber ich muss sagen, gefällt mir.
Ja. Dann haben wir noch britisch, kann mal gucken. Über Belle and Sebastian müssen wir sprechen, weil die tauchen gleich mit zwei Alben auf, 1996, ihr erstes und ihr zweites. Tiger Milk einmal und dann ganz hinten noch, das heißt If You Are Feeling Sinister. Ich lass mal dem Klaus das Wort zu Belle and Sebastian.
Das ist ja so sehr folkig und ich sag was Marc jetzt wahrscheinlich an die Decke springen lässt. Es erinnert mich manchmal an die Go-Betweens. Vor allem in dem Lied Stars of Track and Field. Er sagt nichts, das kann viel.
Nein, ich warte mit meinem
Verdikt. Das kann viel bedeuten. Also ich finde, Belle and Sebastian klingt etwas retro. Und bei so sparsamer Musik möchte ich immer, dass es einen Akkord oder eine Wendung im Gesang gibt, die mich dann verzaubert. Es passiert hier nicht immer, aber es ist eine Platte, die ich mir auch kaufen werde.
Dimmery bezeichnet das Ganze als eine Mischung aus folkigem Pop, barocken Streichern.
Ja, die sind dann
immer dem Gebrauch schön. Einiger makelloser Pop-Referenzen. Kombiniert mit einer intimen Kenntnis all dessen, was John Peel während seiner vorangegangenen 15 Jahre gespielt hatte. Ja, Peel, ja, dieser DJ, der immer Bands gefördert hat, von den Undertones über die Smiths und so weiter.
Sogar
und
von jede Saat haben eine Peel-Session gespielt.
Also für mich macht Belle and Sebastian das Triumvirat der langweiligen Bands komplett.
Ich habe gedacht, das
besteht
gut.
Das besteht aus den Go-Betweens, Travis und Belle and Sebastian. Die drei Bands, die in der Fachpresse der 90er extrem hochgejubelt wurden. Der Rolling Stone erscheint ja in vielleicht 95 zum ersten Mal auch auf Deutsch. Und ich hatte den dann auch relativ bald abonniert. Und Belle and Sebastian ist auch eine der Bands, die unfassbar über den Schellenkönig gelobt wurden bei jeder Gelegenheit. Und jede ihrer Platte hatte auch immer maximale Sternzahl oder zumindest sehr, sehr, sehr nah dran. Mir war das immer ein sehr, sehr großes Rätsel. Ich finde es extrem zu minimalistisch, zu langweilig, zu lahmarschig auch und zu wenig überraschend.
Sie haben mich nie richtig gepackt, deshalb gebe ich dir auch recht. Die Covers sind immer ziemlich smithsig, finde ich. Aber wie gesagt, die Wendung, wo ich dann denke, bei der sparsamen Instrumentierung, die mich packt, kommt recht selten. Deshalb habe ich, glaube ich, auch keine gekauft CD von denen. Aber hier gibt es ein paar Dinge, wo ich sage, sehr angenehm, aber den Vorwurf von Langeweile kann ich verstehen. Mhm. Sehen Sie mal.
Ja, überrascht.
Können wir noch über was anderes Britisches reden, was jetzt für mich ein typisches 90er-Jahre-Phänomen ist, nämlich Everything But The Girl nach ihrem Album Amplified Heart, das noch ziemlich viel Gitarrenlieder hat, weil ja Everything But The Girl um Tracy Thorn und Ben Watt, eines der wenigen Ehepaare im Pop, die haben angefangen mit dem Album Eden und haben sich dann, das habe ich aus der Tracy Thorn, ich weiß nicht, ob man es auch Autobiografie nennen kann, also sie hat wieder ein Buch rausgebracht, das wollte ich mir kaufen und dann las es doch eine Tochter unserer englischen Freunde am Pool letzte Woche und da wird erzählt, dass Everything But The Girls so begeistert waren von Johnny Marr und The Smiths, dass sie teilweise Lieder machten, die so extrem dran sind, dass man denkt, das ist ein Smiths-Lied. Also ein Lied klingt genau wie Real Around the Fountain aus der Frühphase und die zweite LP, Love and Money, die klingt dann schon wirklich so, dass man denkt, also wenn jetzt Tracy Thorn nicht singen würde, würde man denken, das sind die Smiths auch Cover. Und dann haben sie sich ein bisschen verloren und dann wurde es ein bisschen seicht, finde ich, zwischendurch. Und dann wurde ein Lied vom Amplified Heart Album geremixed von Todd Terry und das war dann plötzlich ein Monster-Hit. Das Lied heißt Missing und das kennt eigentlich jeder. Und das nächste Album konsequenterweise, das heißt Walking Wounded, hat keine Gitarren mehr, bis auf in einem Lied oder so. Und es hat diesen Drum and Bass Rhythmus, den man jetzt überall hört, so ein bisschen hektisch und schnell und viel Rimshot und so. Und wenn die jetzt, glaube ich, das Album anhören, denken sie, okay, das waren halt die 90er.
Ja, also Dimmery schreibt hier, 96, als der Trip-Hop aus Bristol die Musik der Stunde war, fanden Everything But The Girl ihre kommerzielle und künstlerische Nische. Hm. Und er bezeichnet die Musik hier als ja, Light Jazz, Indie Akustik, Electro Folk oder Nouveau Bossa Nova. Mhm. melodische Arrangements und Thorns wunderschön lässige Stimme. Moderne Tanzrhythmen, Drum and Bass, House und das grundsätzliche schöne und zerbrechliche Erzählungen über die verlorene Liebe und eben schöne Melodien, aber eine minimale Instrumentierung bleiben erhalten. Aber dieses Elektronische ist eben neu.
Ja, aber das eigentlich ist es schlecht gealtert, weil man hört es und weiß sofort, ah ja, 90er. Und dann kommt man was halt fast überall. Und es nervt dann auch. Ein Lied, das heißt The Heart Remains The Same, da hört man noch durch, dass es wahrscheinlich auf der Akustikgitarre komponiert wurde. Aber ansonsten, oder bei Mirrorball, denkt man an früher, aber ansonsten ist das wirklich so ein Zeitgeist-Ding, wo man sich halt da ranschmeißt, finde ich. Vielleicht war Dimmery kein Everything But The Girl-Fan der frühen Jahre. Seltsam. Ja. Und dann muss ich wieder sagen, das Lied Flipside hat wieder einen Basslauf, genau wie auf Erotica von Madonna. Also, kümmere dich mal drum. Und das ist ja echt 6 Jahre her.
Ja, also ich muss sagen, in dem speziellen Fall würde ich sagen, beide Alben gefallen mir gleich wenig.
Daher ist schon wieder konsequent. Wobei Tracy Thorn hat natürlich die viel bessere Stimme als Madonna. Ja. Und das Madonna-Album ist eigentlich ein Soundtrack zum angeschwulten Sex. Ich sage das halt angeschwult, weil sie in ihrem Bildband Sex mit dem Alublech einband. So schwulen Clubs mit dem ganzen Kettengedöns und so mehr oder weniger nachmacht und das dann halt in das Hetero-Vokabular überträgt.
Beim Dimmery kommt jetzt noch eine große britische Band, über die der Klaus vermutlich länger sprechen dürfte. Und ich würde vorschlagen, wir beenden hier mal die erste Folge. Wir haben noch eine ganze Menge. Ich sehe schon, es werden auf jeden Fall 3 Folgen. Wir hören uns demnächst wieder und wünschen euch an dieser Stelle schon mal alles Gute und noch einen schönen Sommer, der ja jetzt endlich übers Land gekommen ist. Geht ins Wasser, dreht nicht durch. Und der flippt nicht aus im Straßenverkehr und schreit andere Autofahrer an.
Ey!
Bis dann. Ciao.
Ciao.